Sicher ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass man zum gleichen Thema völlig verschiedene Assoziationen haben kann. Das gleiche Thema, Verzeihung, das gleiche Wort kann völlig verschiedene Haltungen, Reaktionen und Assoziationen hervorrufen. Mir ist das letztens wieder aufgegangen, als ich gehört habe davon, dass Bill Gates, also der Gründer von Microsoft, mal gesagt hat, wenn die amerikanische Autoindustrie genauso mit dem technologischen Fortschritt Schritt gehalten hätte wie die Computerindustrie, dann würden wir heute alle Autos fahren, die nur $25 kosten und einen Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchen. Daraufhin hat der amerikanische Autokonzern General Motors eine Presseerklärung abgegeben, die lautet in Auszügen folgendermaßen: Wenn General Motors seine Technologie so entwickelt hätte wie die Computerindustrie, würden wir alle Autos mit den folgenden Merkmalen fahren. Zum Beispiel: Ohne erkennbaren Grund würde das Auto zweimal am Tag einen Unfall bauen. Oder: Jedes Mal, wenn die Markierungen auf den Straßen neu gemalt werden, müsste man ein neues Auto kaufen. Oder: Hin und wieder, wenn man auf der Autobahn fährt, würde das Auto ohne Grund ausgehen. Man müsste dann auf den Seitenstreifen fahren, alle Fenster schließen, das Auto abschließen, es neu starten, die Fenster wieder öffnen, bevor man weiterfahren könnte. Aus irgendeinem Grund würde man das einfach akzeptieren. Oder: Hin und wieder würde der Versuch, nach links abzubiegen, dazu führen, dass das Auto ausgeht und dann wieder angeht. Und jetzt kommt's: In diesem Fall müsste man den Motor neu installieren. Apple Macintosh würde ein Auto bauen, das mit Sonnenenergie läuft, das verlässlich wäre, fünfmal so schnell und doppelt so leicht zu fahren wie andere Autos, aber nur auf 5% der Straßen fahren könnte. Oder: Der Airbag würde, bevor er sich öffnet, die Frage stellen: Sind Sie sicher? Oder: Zu guter Letzt, hin und wieder und ohne Grund würde das Auto den Fahrer ausschließen und sich weigern, ihn wieder reinzulassen, bis er gleichzeitig den Türgriff anhebt, den Zündschlüssel dreht und die Dachantenne umfasst. So viel General Motors zu dem Kommentar von Bill Gates. Also, das gleiche Thema kann völlig verschiedene Auffassungen hervorrufen. Vielleicht ist das, ganz wahrscheinlich ist das, beim Thema Gott genauso. Ich würde ja viel darum geben, von jedem Einzelnen von euch zu hören, die Zeit haben wir leider nicht, was er oder sie empfunden hat, als er gehört hat, dass es heute Abend um Gott geht. Das Thema Gott, das Wort Gott, Glaube Gott, diese ganzen Sachen können völlig unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Für manche Leute, eine ganze Reihe von Leuten, hat das Wort einen ungeheuer positiven Klang. Ich zähle mich dazu. Für mich ist das das, was mein Leben ausmacht, was für mein Leben zentral ist. Für andere, und viele von denen habe ich kennengelernt, ich bin nun mal auch Teilnehmer dieser Welt, für andere ist das Wort aber vollkommen abseitig. Das, was sie mit Gott verbinden, ist völlig entlegen, abseitig, seltsam, zumindest sehr vage und nebulös, weil sie sich denken: Naja Gott, da haben ja auch wieder viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Meinungen von, wie diese Leute, die sich dieses Bild angeguckt haben, jeder hat eine verschiedene Meinung von, und also Genaues kann man darüber eigentlich nicht sagen. Und vielleicht sagen dann einige von euch: Deswegen bin ich im Blick auf die Frage nach Glauben und Gott eher skeptisch, weil so viele Leute so viel Unterschiedliches darüber behaupten. Deswegen bin ich eher skeptisch. Wenn das so ist, dann halte ich das für eine ganz hervorragende Voraussetzung dafür, heute Abend hier zu sein. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, warum man zu einer solchen Veranstaltung kommen kann. Eine Möglichkeit ist, dass man zu den Veranstaltern gehört. Dann empfiehlt es sich, dass man auch persönlich erscheint. Eine zweite Möglichkeit, das gibt es auch relativ häufig, das sind die Leute, die nenne ich immer die Mitgeschleppten. Irgendjemand hat zu euch gesagt: Komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und ihr habt gefragt: Wieso denn? Was ist denn? Ist doch egal, komm doch mal mit. Wenn das so ist, herzlich willkommen. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr von diesem Abend profitiert. Eine dritte Möglichkeit, gerade wenn es irgendwie so um Glaubensfragen geht, sind die Leute, die nenne ich immer die Orthodoxie-Tester. Die sagen: Okay, es geht hier um den christlichen Glauben, dann wollen wir mal schauen, ob dieser Referent rechtgläubig ist oder nur rechtgläubig. Ja, gibt es auch, relativ verbreitet. Und eine vierte Möglichkeit, und ich muss ganz offen zugeben, dass ich für diese Menschen eine ganz besondere Sympathie hege, das sind die Menschen, die sagen: Eigentlich kann ich mit dem Thema nicht so viel anfangen, ich bin da eher skeptisch, aber ich will mir das zumindest mal anhören, was andere Leute davon zu sagen haben. Ich finde das eine hervorragende Motivation, zu einem solchen Abend zu kommen, weil ich Skepsis für eine Tugend halte. Ich glaube, Skepsis ist eine Tugend. Weil Skepsis, recht verstanden, die Fähigkeit bedeutet, wenn mir jemand etwas erzählt, sozusagen einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, kann er sein. Aber sag mir erstmal Gründe für das, was du sagst. Kannst du das, was du sagst, irgendwie begründen? Ich halte das für eine Tugend, weil man ja sonst dauernd in das Licht geführt wird, wenn man nicht nachfragt. Ich würde höchstens zu bedenken geben, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer solchen gesunden Skepsis, die für Gründe offen ist, und dem, was ich und einige andere Leute professionelle Skepsis nennen. Professionelle Skepsis kennt ihr eventuell, die sich also auch durch Gegengründe nicht erweichen lässt. So wie die Skepsis von einem Mann, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört von einem Mann, der war der festen Überzeugung, er sei tot. So geht die Geschichte, tut mir auch leid. Und viele Ärzte konnten ihm das, ist eine ganz tolle Klangkulisse, finde ich übrigens, viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden. Bis er irgendwann zu einem Arzt kam, dem der Geduldsfaden riss und er sagte, okay, Sie glauben, Sie sind tot. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt, okay? Der Mann sagt, okay. Der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch. Das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Der Mann krempelt die Ärmel hoch, der Arzt nimmt eine große Spritze, sticht dem Mann in den Unterarm, ein dicker roter Blutstropfen rollt ihm über den Arm und der Mann ruft ganz begeistert, ein Wunder! Tote Menschen bluten doch! Ja. Das war natürlich eine Karikatur, aber das ist professionelle Skepsis, die sich also auch durch gute Gegengründe nicht erweichen lässt. Wenn wir uns darauf einigen können, und ich hoffe, dass wir das können, dass gesunde Skepsis angebracht ist, dann lade ich euch dazu ein, mit einer gesunden Skepsis mit mir zusammen heute Abend mal drei Fragen zu bedenken. Die erste Frage ist, warum sollte man sich überhaupt mit dem Glauben beschäftigen, zumal mit dem christlichen Glauben? Warum? Warum sollte man sich überhaupt mit dem christlichen Glauben beschäftigen? Die zweite Frage lautet, wie lässt sich so ein Glaube begründen? Zumal der christliche Glaube. Wie lässt er sich begründen? Klammer auf, es gibt doch so viele andere Auffassungen. Klammer zu. Und drittens, wie steht's dann, wenn man zu einem solchen christlichen Glauben kommt? Wie steht's dann mit anderen Glaubensauffassungen? Wie begegnet man Menschen, die was völlig anderes glauben? Das sind die drei Fragen. Erstens, warum sollte man sich überhaupt mit dem Glauben beschäftigen? Stellt euch mal bitte Folgendes vor. Stellt euch mal vor, ich wäre heute Abend dazu in der Lage, einen Gottesbeweis zu führen. Bin ich nicht, gebe ich gleich zu. Aber stellt euch mal vor, ich wäre dazu in der Lage. Also ich würde hier eine Tafel oder eine Flipchart aufbauen und dann mit einem Filzstift eine mathematische, irgendwie philosophisch-logische Gleichung anmalen. Wir wären alle tief beeindruckt. Und am Ende könnte ich drunter schreiben, Gott gleich Existenz. QED, Quod Erat Demonstrandum. Mal ganz abgesehen davon, dass Gottesbeweise eine ziemlich schlechte Presse haben seit ein paar Jahrhunderten, in der Theologiegeschichte und auch in der Philosophiegeschichte gibt es eigentlich niemanden mehr, der sagt, man könne Gott beweisen. Auch Christen sagen das nicht, dass man Gott beweisen kann. Aber selbst wenn das ginge, wenn das das Einzige wäre, was über Gott zu sagen wäre, nämlich dass er existiert, dann wäre das herzlich wenig interessant. Dann könnten wir alle heute Abend tief beeindruckt nach Hause gehen und sagen, aha, es gibt so etwas also. Aber wenn das nichts mit unserem Leben zu tun hat, wenn das keine Auswirkung darauf hat, wie ihr morgen den Tag beginnt, wie ihr morgen eurem WG-Mitbewohner begegnet, wie ihr morgen über eure Karriereplanung und euren Studienabschluss nachdenkt, wenn das auf all diese Fragen keinen Einfluss hat, dann kann ich verstehen, wenn Leute sagen, naja, ist mir doch egal, ob es sowas gibt oder nicht. Dann wäre die Frage nach der Existenz Gottes ungefähr so interessant wie die Frage nach Gliese 581, oder nicht? Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, vor einigen Wochen, was eben ging das durch die Presse, dass Astronomen in einem fernen Sonnensystem einen Planeten entdeckt haben, der von den atmosphärischen Bedingungen und der Entfernung zur nächstgelegenen Sonne her so sein soll, dass er menschliches Leben ermöglicht. So ähnliche Bedingungen wie auf der Erde. Alle waren hellauf begeistert, weil sie gesagt haben, wow, das wäre also so ein Ausfluchtspunkt, falls das irgendwie nicht hinkommt mit der Klimakatastrophe. 581c. Jetzt habe ich gelesen vor kurzem, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung, dass das aber gar nicht stimmt, dass man sich verrechnet hat, dass es da doch viel zu heiß ist, als dass da Leben existieren könnte. Aber es gibt schon einen anderen heißen Kandidaten, das heißt, zu heiß darf man natürlich nicht sein. 581d. Das könnte sein, dass dieser Planet jetzt diese Bedingungen hat. Schön, ja, wunderbar. Aber das ist ungefähr genauso interessant wie die Frage, ob es irgendein metaphysisches Wesen gibt, wenn es keine Auswirkung auf mein Leben hat. Kann ich verstehen, wenn Leute sagen, warum soll ich mich damit beschäftigen? Natürlich gibt es für den Glauben an Gott aus christlicher Perspektive gute Argumente. Da komme ich noch zu. Natürlich gibt es dafür gute Argumente. Keine Beweise im engeren Sinne, aber gute Argumente. Also, da kann ich gleich die Sorge von denjenigen zerstreuen, die sagen, wenn ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftige, dann muss ich dann irgendwie meinen Verstand runterfahren, meinen Verstand auf Standby fahren. So wie in der berüchtigten Bibelstunde, von der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, wo ein Pfarrer aus der Bibel vorliest und sagt, und Eva war, und dann blättert er um, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech verpicht. Also, er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen und hat nicht gemerkt, dass er zu weit geblättert hat und in die Geschichte von der Arche Noah reingerutscht ist. Und jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen und sagt, okay, dass Eva 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch war, das können wir uns durchaus vorstellen. Denn sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechtes. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech verpicht war, das können wir uns nicht vorstellen. Das müssen wir einfach glauben. Ja? Die Sorge kann man ja haben, dass wenn man sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, dass dann immer irgendwann der Satz kommt, naja, das kann man halt nicht erklären. Also ich bin überzeugt davon, dass es gute Argumente für den christlichen Glauben gibt. Bevor man sich diese Argumente allerdings anschaut, sollte man mal klären, was für eine Wirkung hätte denn der Glaube an diesen Gott auf mein Leben? Was für eine Bedeutung hat dieser Glaube für mein Leben, wenn er stimmt? Und da möchte ich euch mal eine Fantasie beschreiben, die ich hatte. Das ist also nicht Realität, sondern nur eine Fiktion. Stellen wir uns mal vor, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Bill Gates. Stellen wir uns mal vor, ich lese in einer Illustrierten einen Artikel über Bill Gates. Das ist jetzt eine Fantasie. Ich sitze irgendwo beim Friseur oder beim Zahnarzt, lese in einer zerfledderten Illustrierten einen Artikel über Bill Gates, also nach dem Motto amerikanische Multimilliardäre und wie sie so leben, und lese dann in diesem Artikel, dass Bill Gates sagt, ja, meine Familie kommt ursprünglich gar nicht aus Amerika, sondern aus Deutschland. Wusste ich gar nicht, würde ich dann sagen. Ist jetzt eine, wie gesagt, Fiktion. Wusste ich gar nicht, dass Bill Gates von mir aus Deutschland kommt. Und er sagt, ja, und wir heißen ursprünglich auch gar nicht Gates, sondern väterlicherseits heiße ich ursprünglich Clausen. Und ich würde sagen, na sowas, ich heiße auch Clausen. Gut, in Norddeutschland ist das ein häufiger Name, aber naja. Und dann sagt Bill Gates weiter, ja, und es gibt auch noch einen Teil der Familie, der in Deutschland noch wohnt, mit dem habe ich irgendwie leider keinen Kontakt mehr. Ich würde gerne den Kontakt wiederherstellen. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Mitte 30-jährigen evangelischen Theologen, der heißt Matthias Clausen. Auf einmal bekommt die Geschichte eine gewisse Relevanz. Weil Bill Gates nämlich dann weiterhin sagt, dass er jetzt allmählich darüber nachdenkt, wie er das mit seinem Nachlass macht und so. Ja? Versteht ihr? Wenn wir Christen von G-O-T-T reden, dann meinen wir, dass die Instanz, die dafür verantwortlich ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, am zutreffendsten beschrieben wird, wenn wir sie als personal beschreiben, als persönlich. Also wir glauben, dass Gott Absichten hat, Gefühle, Ziele, Sehnsucht, dass Gott etwas fehlen kann. Gott kann etwas fehlen, wenn er keinen Kontakt mit seinen Geschöpfen hat, dann fehlt ihm etwas. Und er gibt sich nicht zufrieden, bis er diesen Kontakt wiederhergestellt hat. Und der christliche Glaube sagt, die Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen ist so groß, dass er selbst auf unsere Ebene kommt, auf Augenhöhe mit seinen Menschen kommt, dass er selbst ein Mensch wird. Gott wird Mensch, das ist die zentrale Überzeugung des christlichen Glaubens, damit er mit uns einen vertrauensvollen Kontakt beginnen kann. Warum sollte Gott nach christlicher Überzeugung das tun? Ich möchte das mit einem Bild vergleichen, mit einem Bild verdeutlichen. Das Bild ist ein bisschen banal und auch ein bisschen konstruiert, aber es ist eine schöne Veranschaulichung. Ja? Stellen wir uns mal vor, da gibt es ein paar Ameisen, die leben auf meiner Handfläche. Und stellen wir uns vor, diese Ameisen unterhalten sich über die Existenz von Matthias Clausen. Und dann gibt es ein paar sehr gläubige Ameisen, die sagen, ich bin sicher, dass Matthias Clausen existiert. Ich kann ihn deutlich spüren. Dann gibt es ein paar sehr skeptische Ameisen, die sagen, vielleicht ist Matthias Clausen nur eine Illusion. Gut, ich weiß nicht, wie postmoderne Ameisen argumentieren würden, aber okay. Stellen wir uns jetzt vor, und jetzt kommt das Beispiel an eine Grenze. Stellen wir uns jetzt vor, ich liebe diese Ameisen. Heiß und innig. Und ich möchte mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ich möchte mich ihnen eindeutig mitteilen, damit wir eine vertrauensvolle Beziehung eingehen können. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Wenn ich mich ihnen eindeutig mitteilen möchte, kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Dann habe ich mich ihnen eindeutig mitgeteilt. Aber damit ist das Gespräch auch schon wieder vorbei. Die zweite Möglichkeit, ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen banal. Die zweite Möglichkeit, hallo, dann sind die Ameisen wahrscheinlich taub. Und die dritte Möglichkeit, wieder kommt das Beispiel an eine Grenze. Ich müsste es schaffen, irgendwie auf ihre Ebene zu kommen, eine von ihnen zu werden, damit wir uns in die Augen gucken können und damit sie mich überhaupt verstehen. Das, so ähnlich, ist nach christlicher Überzeugung die Motivation Gottes, Mensch zu werden. Und deswegen reden wir Christen immer von Jesus. Nicht, weil wir irgendwie Fans von einer bestimmten Person wären, sondern weil wir sagen, in der Person Jesus ist Gott Mensch geworden. Wir glauben, und wie gesagt, ich behaupte jetzt gar nicht, dass man das einfach glauben sollte, nur weil ich es erzähle. Ich stelle es euch nur erstmal vor. Die Argumente kommen gleich. Wir glauben, dass Gott gesagt hat, hiermit zerreiße ich den Schleier des Nichtwissens. Ihr könnt euch das Bild anschauen, ihr könnt spekulieren, was es bedeutet. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wer ich bin und wie ich bin, ich habe mich eindeutig mitgeteilt in der Person Jesus. Wenn ihr wissen wollt, was mein Charakter ist, schaut auf diesen Jesus. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mit Menschen umgehe, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Dann habt ihr vor Augen, wie ich bin. Deswegen reden wir Christen immer von Jesus. Und wenn das stimmt, nur hypothetisch, ja, nur wenn das stimmt, dass Gott sich in Jesus uns zeigt, dann ist der Charakter von Jesus hochinteressant. Weil wie gesagt, alles, was Jesus sagt und tut, etwas darüber aussagt, wie Gott zu uns steht. Und dann ist es hochinteressant, dass wir in Jesus jemandem begegnen, der Menschen vorbehaltlos annimmt, ohne irgendwelche Forderungen oder Bedingungen zu stellen. Jesus kann sehr scharf und kritisch sein gegenüber bestimmten Verhaltensweisen, religiöser Intoleranz, Arroganz und so weiter. Ausbeutung der Armen, da kann er ganz kritisch sein. Aber er ist annehmend gegenüber der Person. Er hat keine Vorbehalte gegenüber der Person. Da geht Jesus durch eine dichte Menschenmenge, um ihn herum viele hundert Menschen, ganz verschiedene Lebensgeschichten, ganz verschiedene Schicksale. Unter diesen Menschen ist eine Frau, die leidet seit vielen Jahren an schweren Blutungen. Und das ist zu ihrer Zeit nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein kultisches Problem, ein religiöses Problem. Eine solche Frau galt als unrein. Mit der wollten die Leute nichts zu tun haben. Und diese Frau kommt jetzt auf eine ganz krude Idee. Die sagt, vielleicht, da ist dieser Jesus, dieser Rabbi Jesus, vielleicht, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das war theologisch ganz unsauber. Also da hätte die damalige dogmatische Aufsichtsbehörde eigentlich einschreiten müssen und sagen, was soll das denn heißen, Gewand berühren, dadurch gesund werden. Ja? Morgen um 13.45 Uhr hat der Meister seine Sprechstunde. Dann machen wir ein bisschen Seelsorge, ein bisschen aktives Zuhören und dann gucken wir mal. Aber jetzt hier Gewand berühren, so einfach geht das nicht. Aber die Frau kommt auf diese Idee, warum auch immer, drängt sich durch die Menge, fasst Jesus am Gewand an und sie spürt im gleichen Moment, dass ihr Leiden geheilt ist. Wenn ihr an dieser Stelle Schwierigkeiten habt, hört bitte trotzdem nochmal hin, das ist gar nicht das Entscheidende. Jesus sagt zu seinen Leuten, zu seinen Jüngern, die mit ihm da rumlaufen, irgendetwas ist passiert, irgendjemand hat mich berührt. Und seine Jünger sagen, ja, du bist ja lustig, natürlich berühren dich die Leute. Jesus, du gehst gerade durch eine dichte Menschenmenge, es ist noch nicht aufgefallen. Und Jesus sagt, nein, nein, irgendetwas Besonderes ist passiert. Und dann tritt diese Frau aus dem Kreis der Umstehenden hervor und sie zittert vor Angst. Weil sie erwartet, dass das passiert, was immer passiert, wenn sie Leuten zu nahe kommt, nach dazu religiösen Leuten. Nämlich, dass ihr bedeutet wird, mit Worten oder mit Blicken, weg. Du bist hier nicht willkommen, wir wollen dich nicht. Und sie guckt in das Gesicht von Jesus und sie sieht in den Augen von Jesus nicht Ablehnung, sondern sie sieht in diesen Augen Willkommen. Und Jesus sagt, die ersten beiden Worte, er sagt, meine Tochter, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich geheilt. Und jetzt geh und freu dich drüber. Wenn Gott so ist, dann ist es hochinteressant, ob es diesen Gott gibt und ob an diesem Glauben etwas dran ist. Das ist der Gott, von dem wir Christen sagen, dass er nach uns auf der Suche ist. Und dass er nur darauf wartet, uns zu beschenken mit seiner Liebe, uns zu beschenken mit seinem Sinn und uns zu beschenken mit seiner Hoffnung. Nicht, dass dadurch alles problemlos würde oder einfach würde, aber wir brauchen dann nicht mehr alleine durch dieses Leben zu gehen. Wie kann man so etwas glauben? Wie lässt sich so ein Glaube begründen? Ist das etwas, wo man jetzt doch einfach wieder nur sagen muss, naja, entweder man glaubt es oder man glaubt es nicht? Wie kann man überhaupt irgendetwas Genaues über Gott sagen? Wie kommt man dazu, so eindeutig von Gott zu sprechen? Der christliche Glaube sagt an dieser Stelle etwas ganz Erstaunliches. Er sagt, ganz genau, wie kommen wir eigentlich dazu, von Gott zu reden? Denn wenn man das mal ernst nimmt, dass es so jemanden geben soll, wie Gott, der dafür verantwortlich ist, dass es uns gibt, die wir hier sitzen, mit unseren Gehirnzellen, mit unserem Sprachvermögen, mit unseren Ohren und Augen, der dafür verantwortlich gibt, dass es Heidelberg und die Triplex-Mensa gibt. Wie sollen wir dann von innerhalb Heidelberg und der Triplex-Mensa heraus mit unserem Verstand, unseren Gehirnzellen, unserem Sprachvermögen, wie sollen wir dann irgendetwas Genaues über diesen Gott sagen? Dann können wir doch eigentlich gar nichts über ihn sagen. Wir können höchstens etwas vermuten, so wie diese drei Leute da vor diesem Bild standen. Wir können höchstens spekulieren. Eigentlich können wir gar nichts sagen. Und schon der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat gesagt, wovon man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. Gut, wäre ich als Theologe jetzt arbeitslos und wir könnten das auch hier beenden und jetzt schon in den Mahlstall runtergehen. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Wir können nichts über ihn sagen, es sei denn, er teilt sich mit, er sagt etwas über sich selbst. Ich kann das mal ganz banal verdeutlichen. Ihr könntet kaum etwas über mich sagen, wenn ich mich euch nicht mitteilte. Also ihr könnt jedenfalls nicht sagen, was ich denke, wenn ich es euch nicht sage. Ihr könnt es ja mal versuchen. Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Ich habe gerade gedacht an die Häagen-Dazs-Eissorte Cookies and Cream. Weil ich mir gedacht habe, da kommt ihr bestimmt nicht drauf. Es hat keine tiefere Bedeutung jetzt. Nur bin ich immerhin ein Mensch. Ich sehe zumindest so aus. Ja? Das heißt, ihr könnt spekulieren und sagen, okay, er ist wahrscheinlich ein Mensch und so. Bei Gott, wenn es ihn gibt, ist es völlig anders. Er ist auf einer völlig anderen Wirklichkeitsebene. Das heißt, wenn wir überhaupt etwas über ihn sagen wollen, dann sind wir ganz und gar von vorne bis hinten darauf angewiesen, dass er etwas über sich sagt. Und dann sind wir wieder bei Jesus. Wir glauben nämlich, dass er genau das gemacht hat, dass er sich selbst mitgeteilt hat. Und zwar nicht in einem Denksystem, nicht in einer Philosophie, übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person, in der Person Jesus Christus. Das ist meine Grundlage dafür, überhaupt etwas zu Gott zu sagen. Denn deswegen höre ich nicht auf, von Jesus zu reden, weil ich sage, das ist der sichere Grund für mich, irgendetwas über Gott zu wissen. Da habe ich ihn eindeutig vor Augen. Schön und gut, sagt ihr jetzt vielleicht, aber woher soll ich nun das wissen, dass Gott sich in Jesus zeigt? Woher soll ich das wissen? Wie soll ich das glauben? Gibt es dafür Gründe? Wenn man sich mit der Person Jesus auseinandersetzt, so wie er im Neuen Testament beschrieben wird, dann braucht man gar nicht 100% dessen glauben, was im Neuen Testament steht. Ich glaube zwar, dass das alles stimmt, aber das ist gar nicht die Voraussetzung. Sondern es reicht, wenn ihr nur ein ganz kleines bisschen von dem glaubt, was da drin steht. Auch dann werdet ihr mit einem Menschen konfrontiert sein, der in der Art und Weise, wie er von sich spricht und in der Art und Weise, wie er sich verhält, einen ungeheuren Anspruch verkörpert. Nämlich den Anspruch, ich stehe hier an Gottes Stelle. Das sagt er in ganz steilen Sätzen, die sich zum Beispiel im Johannesevangelium finden. Das könnt ihr am Büchertisch mitnehmen. Da sagt er zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Er sagt nicht einfach nur, ich kenne die Wahrheit, er sagt, ich bin die Wahrheit. Oder er sagt, ich und Gott der Vater, wir sind eins. Und den gleichen Anspruch, den findet man nicht nur in diesen steilen Sätzen im Johannesevangelium, sondern den findet man auch in der Art und Weise, wie er sich verhält. Und das wird in den anderen Evangelien genauso berichtet. Zum Beispiel in der Tatsache, dass er wildfremden Menschen zuspricht, hiermit sind dir deine Sünden vergeben. Das ist ziemlich erstaunlich, denn Sündenvergebung war nach jüdischer, alttestamentlicher Auffassung nun mal eine Spezialität Gottes. Wenn also Jesus zu irgendwelchen wildfremden Menschen geht und sagt, die sind deine Sünden vergeben, dann macht er sich selbst zu Gott. Das haben die Leute ihm damals auch vorgeworfen. Und das Erstaunliche ist nun, dass Jesus selbst als monotheistischer Jude, Jesus selbst war ja Jude, die frühen Christen waren auch alle Juden, das von sich behauptet. Das ist sehr erstaunlich. Wenn ein Hindu von sich behauptete, ich bin irgendwie göttlich, würden die Hindus alle sagen, ja toll, ich auch. Aber wenn ein Jude das von sich behauptet, dann ist das ohne Parallele. Und dann gibt es logisch nur drei Möglichkeiten. Ich habe jedenfalls keine weitere gefunden. Es gibt logisch nur drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus da von sich behauptet. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Oder, zweite Möglichkeit, es stimmt nicht, was er da sagt und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Die dritte Möglichkeit, es stimmt. Wenn ich was übersehen habe, könnt ihr mir das nachher gerne sagen. Aber ich habe keine weitere Alternative gefunden. Entweder es stimmt nicht, was er sagt und er weiß das, dann hat er die Leute bewusst getäuscht. Oder aber es stimmt nicht und er weiß es selber gar nicht. Dann hat er ein fürchterliches Problem, sowas wie eine religiöse Neurose. Oder aber es stimmt. Und ich kann euch nur empfehlen, mal in das Neue Testament hineinzuschauen und mal zu gucken. Und wie gesagt, ihr braucht die ganzen Wundergeschichten alle gar nicht glauben. Ich glaube die zwar, aber das ist gar nicht die Voraussetzung. Es reicht euch, den Charakter von Jesus anzugucken. Und überlegt euch mal, macht dieser Mensch den Eindruck, ein Verrückter oder ein Lügner zu sein? Das ist kein Beweis. Wie gesagt, Gott kann man nicht beweisen. Aber ich halte es für ein starkes Argument. Merkt ihr, die Frage nach Gott wird an der Person Jesus von einer theoretischen Frage zu einer Vertrauensfrage. Es ist auf einmal gar nicht mehr so eine philosophisch-spekulative Frage. Es ist nicht einfach irgendein ein großes philosophisches Rätsel, ein metaphysisches Sudoku, sondern es ist eine Vertrauensfrage. Ich bin konfrontiert mit einer Person, mit den Berichten über einen Menschen. Und die Frage, die diese Person durch diese Texte, durch jedes Wort an mich richtet, lautet, willst du mir vertrauen oder nicht? Glaubst du, dass da etwas dran ist oder nicht? Auf einmal wird die Frage nach Gott zu einer Frage, die einen ganz konkreten Haftpunkt hat. Gar nicht theoretisch, sondern die Frage nach Gott aus christlicher Sicht entscheidet sich an der Person Jesus. Und ich kann diese Vertrauensfrage nicht für euch beantworten. Ich kann nicht für euch sagen, so oder so hat man sich da zu entscheiden. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr euch mit der Person Jesus auseinandersetzt, kommt ihr um die Beantwortung dieser Frage nicht herum. Wer glaubt ihr, dass ich sei, sagt Jesus im Neuen Testament. Ich behaupte, wenn ihr euch mit der Gottesfrage auseinandersetzen möchtet, so wie sie sich im christlichen Glauben stellt, kommt ihr um die Auseinandersetzung mit der Person Jesus und mit diesem Anspruch nicht herum. Deswegen bitte, lasst es nicht zu, dass diese Frage überdeckt wird von irgendwelchen Alltäglichkeiten, sondern haltet diese Frage für euch offen, bis ihr eine Antwort gefunden habt, die euch überzeugt. Okay, sagen jetzt vielleicht einige von euch. Jetzt habe ich eine Ahnung davon, was christlicher Glaube bedeutet und wie sich christlicher Glaube begründen lässt. Meine Frage ist jetzt nur, sagen jetzt vielleicht einige, was passiert denn, wenn ich mich auf diesen Glauben einlasse? Was passiert dann mit mir und wie steht es dann mit anderen Glaubensauffassungen? Es gibt doch so viele andere Ideen davon, wer und wie Gott ist. Ist das jetzt auf einmal alles passé? Darf ich mit diesen Leuten, die das andere glauben, jetzt nicht mehr reden? Wie steht es mit den anderen Glaubensauffassungen? Werde ich, wenn ich zu einem überzeugten Christ werde, werde ich dann nicht so ein ganz unangenehmer, rechthaberischer Typ, so ein intoleranter Mensch? So wie in einem schottischen Gebet, von dem ich mir gehört habe, das lautete, O Herr, mögest du uns schenken, dass wir immer Recht behalten, denn du weißt, dass wir unsere Meinung niemals ändern werden. Solche Leute sind ja nicht allzu sympathisch, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen, die immer Recht haben. Aber gerade weil das Thema so wichtig ist, finde ich es wichtig, an dieser Stelle erstmal einen Begriff zu klären, nämlich den Begriff der Toleranz. Was heißt denn das, tolerant zu sein oder intolerant zu sein? Ich behaupte, tolerant sein heißt nicht, dass man keine Überzeugung hat, sondern Toleranz kommt von dem lateinischen Wort tolerare, das heißt erdulden, aushalten, und das bedeutet, ich habe eine Überzeugung und ich kann es aushalten, dass jemand anders eine andere Überzeugung hat. ich habe das Recht zu sagen, ich glaube, das stimmt nicht. Ich habe sogar das Recht zu sagen, bei allem Respekt, aber ich glaube, mein lieber Freund, du irrst dich. Das ist nicht intolerant. Intolerant würde es erst dann, wenn ich anfange, ihn zu bedrängen. Toleranz heißt, ich habe eine Überzeugung, du hast eine andere, ich kann das aushalten. Ich begegne dir freundlich und mit Respekt, mit Wertschätzung, ja sogar mit Liebe. So ist das jedenfalls im christlichen Glauben. Im christlichen Glauben wird gesagt, was immer ihr glaubt und was immer andere Menschen glauben, wenn ihr mir entsprechen wollt, sagt Jesus, dann begegnet bitte schön jedem Menschen mit Liebe und Wertschätzung. Das ist Toleranz. Toleranz meint also nicht die Theorieebene, die Überzeugungsebene, sondern Toleranz meint die Beziehungsebene. Und deswegen kann man sehr wohl tolerant sein und zugleich eine ganz starke Überzeugung haben. Man kann sogar für die eigene Überzeugung werben und andere zu überzeugen versuchen, solange man dabei friedfertig, respektvoll, freundschaftlich umgeht. Abgesehen davon ist das friedliche Werben für eine Überzeugung sowieso die günstigste Art zu werben. Alles andere überzeugt ja gar nicht. Also, wenn ihr euch auf diesen Glauben einlasst und sagt, ja, ich glaube das jetzt, dass Jesus der Weg zu Gott ist und dass ich Gott nur hier kennenlernen kann, dann werdet ihr dadurch nicht intolerant, sondern dann werdet ihr dadurch aufgefordert, jedem Menschen mit Liebe und mit Wertschätzung zu begegnen. Vor einigen Jahren habe ich bei einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser auch über diese Themen gesprochen und kam hinterher ins Gespräch mit einem muslimischen Studenten. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Und das war ein ganz höflicher und auch sehr gebildeter junger Mann. Und wir haben das Gespräch dann per E-Mail fortgesetzt, weil wir gemerkt haben, da sind so viele Themen, die können wir nicht eben mal in 2 Stunden klären. Und über Monate hin haben wir uns gegenseitig E-Mails geschrieben. Der kannte sich wirklich sehr gut aus. Wir haben uns über all die Grundfragen des Glaubens unterhalten. Die Dreieinigkeitslehre, die Bedeutung von Jesus Christus, die Stellung des Koran im Islam und so weiter. Und es war klar, dass er mich überzeugen wollte und ich wollte ihn überzeugen. Und er hat dann immer so Sätze geschrieben am Ende seiner Mails wie der Friede Allahs sei mit dir oder so ähnlich. Ich habe immer geschrieben, Gott segne dich. Und es war völlig offenkundig, dass wir einander überzeugen wollten. Aber wir haben das möchte ich doch behaupten, wir haben das respektvoll getan und freundlich. Und ich behaupte, inzwischen hat sich der Kontakt leider verlaufen, aber damals in diesen Monaten, wo wir uns gemeldet haben, dass wir uns in dieser Zeit auch persönlich näher gekommen sind. Weil wir gemerkt haben, ja, wir wollen beide die Wahrheit erkennen. Und deswegen stehen wir natürlich für das ein, wovon wir überzeugt sind. Gerade wenn man sich seiner Sache gewiss ist, kann man es sich leisten, sich hinterfragen zu lassen. Das ist so eins meiner Credos. Also wenn ihr Christen werdet und wenn ihr euch darauf einlasst, dann heißt das nicht etwa, dass ihr von da an keine schwierigen Fragen mehr stellen dürft oder könntet. Im Gegenteil. Seitdem ich Christ bin, ungefähr im Alter von 15, 16 Jahren, bin ich zu einem bewussten Christen geworden, haben sich mir viel mehr Fragen gestellt als vorher. Und ich habe bewusst mich all diesen kritischen Fragen ausgesetzt, gerade weil ich dieser Überzeugung bin. Wenn das Ganze wahr ist, dann muss es diese Anfragen aushalten. Und deswegen möchte ich diesen Fragen nicht ausweichen, den großen Fragen der kritischen Theologie, der kritischen Religionsphilosophie und so weiter, was es da alles gibt. Ich wollte das alles studieren, weil ich davon überzeugt bin, es ist wahr, das mit Jesus, dann muss es das aushalten. Und ich habe auf eine ganze Reihe dieser Anfragen Antworten gefunden. Auf einige dieser Fragen habe ich auch keine Antworten gefunden. Ich lebe auch mit offenen Fragen. Aber ich merke, dass mein Verstand durch mein bewusstes Christsein nicht etwa eingeschläfert worden ist, sondern er wurde geschärft. Klammer auf. Wenn ihr irgendwann mal einer Version von Christsein begegnet, die sagt, du solltest lieber nicht zu genau nachdenken, dann haben diese Christen bei allem Respekt etwas ganz Zentrales an ihrem Glauben missverstanden. Denn wir glauben ja, dass Gott uns gemacht hat mit unserem Verstand. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Erschaffung des Verstandes ein Unglück war und dass Gott diesen Fehler jetzt rückgängig machen möchte. Sondern Gott will, dass wir unseren Verstand gebrauchen, auch um kritische Fragen zu stellen. Klammer zu. Die Frage ist nur, wie kommt man dazu? Wie kommt man zu einer solchen festen Überzeugung im Glauben an Jesus Christus? Wie kommt so etwas zustande? Ich habe vorhin schon diesen Satz zitiert, den Jesus im Johannesevangelium sagt. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Lassen wir uns diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Versteht ihr? Er sagt nicht, ich bin das Ziel. Da hinten, da bin ich. Und wenn ihr diesen Weg geht, dann könnt ihr das Ziel vielleicht erreichen, wenn ihr folgende Regeln einhaltet, folgende Gebote einhaltet, folgende Rituale vollzieht, dann schafft ihr es vielleicht irgendwann zu diesem Ziel zu kommen. Nein, er sagt, ich bin gar nicht das Ziel, ich bin schon der Weg. Ihr glaubt vielleicht, dass zwischen euch und Gott eine unendliche Entfernung liegt. Und vielleicht glaubt ihr, wenn ihr Christen seid oder christlich sozialisiert seid, dass Gott euch so ein Stück des Weges entgegengekommen ist. Vielleicht glaubt ihr sogar, dass Gott von den 100 Schritten des Weges zwischen euch und ihm, er in Jesus, 99 Schritte auf euch zugekommen ist. Wisst ihr, was sagt Jesus mit diesem Satz? Das stimmt gar nicht. Ich bin alle 100 Schritte auf euch zugekommen, die zwischen euch und Gott liegen. Und wenn ihr wollt, dann werde ich von jetzt an jeden Schritt mit euch gehen. Ich bin nicht weit von euch weg. Ich stehe vor euch. Ich stehe neben und hinter euch. Und wenn ihr wollt, dann werde ich von jetzt an jeden Schritt mit dir gehen. Man muss gar nicht alles von vornherein begriffen haben, sondern das Einzige, was man braucht, ist, sich darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich will es mal versuchen. Ich will mit dir diese Schritte gehen. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Versteht ihr? Er sagt nicht einmal nur, ich kenne die Wahrheit. Das wäre ja schon relativ anspruchsvoll. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin selber die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit ist nicht nur eine Theorie, über die man sträflich streiten kann, nach dem Motto, die Kunst immer recht zu behalten, sondern die Wahrheit ist eine Person. Aus christlicher Sicht ist die Wahrheit eine Person. Und deswegen erfahrt ihr die Wahrheit nur, wenn ihr euch auf diese Person einlasst. Das ist die christliche Überzeugung. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, ob da etwas dran ist, dann ist es gut zu fragen und zu argumentieren. Dafür habe ich nun wirklich geworben und dafür ist das Gespräch im Anschluss auch da. Aber das ist nicht das Einzige. Sondern es ist genauso sinnvoll, die Frage existenziell zu stellen und zu Jesus zu sagen, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Aber wenn da etwas dran ist, dann würde ich es gerne erfahren. Ob das Ganze wahr ist, das erfährt man nur von innen. Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit erfährt man nur, indem man sich darauf einlässt. Stellt euch mal vor, ein Mann verliebt sich in eine Frau, heiß und innig. Die beiden sind locker befreundet. Irgendwann gesteht der Mann der Frau, du, ich muss dir was sagen, ich liebe dich. Dann hat die Frau mehrere Möglichkeiten, darauf zu antworten. Sie kann sagen, ich liebe dich auch. Oder sie kann sagen, ach weißt du, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Vielleicht hast du da was missverstanden und lass uns doch nochmal drüber reden und so. Ja? Also ich mag dich als Freund, aber so. Aber eins wird kaum je eine Frau sagen, wenn ein Mann zu ihr sagt, ich liebe dich. Kaum eine Frau wird sagen, das ist sehr interessant. Weil das nicht die Kategorie ist. Das ist ein persönliches Angebot und das erfordert eine persönliche Antwort. Vielleicht ist das für einige von euch, die heute hier sind, alles schon viel zu viel. Vielleicht seid ihr heute Abend das erste Mal hier bei den Hochschultagen. Und vielleicht ist es auch das erste Mal seit längerer Zeit, dass ihr euch mit solchen Fragen beschäftigt und ihr denkt euch, was redet der denn da? Persönlicher Glaube, also bitteschön eins nach dem anderen. Vielleicht leidet ihr also gerade unter Information Overload. Wenn das so ist, dann dürft ihr euch jetzt in den letzten Minuten ein bisschen zurücklehnen und es einfach nur mal so kognitiv abspeichern, was ich sage. Vielleicht betrifft euch das noch gar nicht so sehr. Aber vielleicht und wahrscheinlich sind hier auch andere Leute, für die ist das durchaus relevant, weil sie sich sagen, ich habe mir jetzt schon so viel Gedanken gemacht über den christlichen Glauben. Ich habe Argumente dafür und dagegen gesammelt. Ich merke, es ist denkerisch redlich möglich, daran zu glauben. Ich will es eigentlich auch. Ich weiß nur nicht, wie man das macht. Wenn das so ist, dann können wir euch Möglichkeiten zeigen, wie man mit Jesus zusammen einen Schritt im Glauben geht. Nämlich, indem man ganz schlicht ein Gespräch mit ihm beginnt. Und das Gespräch kann ganz einfach aussehen. Ihr könnt irgendwann in den nächsten Tagen, wenn ihr zu Hause sitzt und wenn die Tür zu ist und euch niemand hört, wie gesagt, das ist ganz deutlich unterhalb der Peinlichkeitsschwelle, zu Jesus sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, ob du mich hörst. Aber ich habe schon die Vermutung, dass da was dran ist. Und eigentlich möchte ich das gerne erleben. Und wenn das so ist, dann bitte teile dich mir mit. Vielleicht seid ihr sogar noch einen Schritt weiter und sagt, es ist nicht nur eine Vermutung, sondern eigentlich weiß ich es, dass es stimmt. Ich habe nur irgendwie noch nicht zu Gott Ja gesagt. Wenn das so ist, dann könnt ihr im Anschluss an diesen Abend auf einen der Leute mit diesem Zettel zugehen oder auch auf mich oder auf andere Leute, von denen ihr wisst, dass sie Christen sind. Die werden euch gerne erklären, wie man ein Gespräch mit Gott beginnt, indem man zu ihm sagt, ich vertraue dir, ich will von jetzt an mit dir leben. Ich verstehe noch nicht alles, aber ich möchte es erleben. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Ich kann euch nicht versprechen, dass auf ein solches Gebet, das ist Gebet, dass auf ein solches Gebet hin irgendetwas Sensationelles passiert. Aber was ich weiß, Worin ich mir gewiss bin, ist, dass der Gott, der sich uns in Jesus gezeigt hat, dass der sich darüber freut und dass ihr mit dem ersten Satz, mit dem ersten Wort eines solchen Gebetes mitten im Herzen Gottes seid. Und dann geht der Tanz. Es ist los. Vielen Dank fürs Zuhören.